die Bereitstellung der Datei gefördert durch das Studierendenvorschlagsbudget. Das Studium Generale in Zusammenarbeit mit der Goethe-Gesellschaft Freiburg und dem Deutschen Seminar. Professor Dr. Terence James Reed. Kann Aufklärung lyrisch sein? Kann Lyrik aufklären?
Na, vielen Dank. Es stand zu erwarten, dass du so lang und kunstvoll reden würdest, wie ich dich kenne. Ich bin dir sehr dankbar für die leise übertreibende Einführung. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich als Zeichen meiner Zugehörigkeit zu Europa und der Welt diesen Schlips anhabe, mit möglichst viel Fahnen drauf. Das ist ein Gegen-Brexit-Schlips. Ich bin Herrn Biberache sehr dankbar, dass er mir unter die Arme greifen will und Texte verlesen. Es ist immer gut, wenn man ein ganzes Gedicht präsent hat, bevor man an die Analyse geht. Also er wird einsteigen, wenn es gerade der richtige Augenblick ist. Nun ja. Ja, schon besser denn. Was soll das denn heißen, lyrische Aufklärung? Hat es so etwas wie eine lyrische Aufklärung gegeben? Konnte es, könnte es das geben? Die Begriffe scheinen sich zu sehr zu widersprechen. Lyrik arbeitet individuell, expressiv, auf kleinstem, intimem Raum. Aufklärung dagegen in großem Maßstab, öffentlich, gesellschaftlich, nüchtern, didaktisch. Sie will in die Breite wirken, während Lyrik auf den Einzelnen bezogen bleibt. Man denkt sich die Aufklärung gern un- oder überpersönlich als eine Bewegung, als eine gesamteuropäische Erscheinung, an der gern nicht einmal einzelne Denker namhaft gemacht werden müssen, was nebenbei gesagt zu pauschalen Vorwürfen von Seiten einer ungenau vorgehenden Kritik führt, siehe Adorno und Horkheimer. Dialektik der Aufklärung. Auch stimmungsmäßig passen die Phänomene Aufklärung und Lyrik schlecht zueinander. Wird doch die Aufklärung gern als eine trockene Philosophie alter Männer dargestellt, die mit den für Lyrik typischen Emotionen nichts mehr am Hut haben. Zum Emblem dafür werden gern Porträts von einem alten, gebeugten Immanuel Kant benutzt, wobei ganz in Vergessenheit gerät, dass Kant selbst Kant, man denke an Herders begeisterten Rückblick auf ihre beide Jugendzeit als Lehrer und Student in Königsberg, einmal vital, gesellig und jugendlich einnehmend war. Wir waren alle einmal jung. Rein äußerlich formal hat es selbstverständlich eine Lyrik der Aufklärungszeit gegeben. Die literarische Gattung Lyrik ist in dieser Periode nicht plötzlich ausgestorben. Das Etikett sagt aber noch nichts über deren Beschaffenheit, Qualität, ihre Qualität als Lyrik aus. Und von solchen Voraussetzungen wie den soeben genannten würde man eher wenig erwarten. Es gibt eben schlechte Zeiten für Lyrik. So ist eine Lyrik der Aufklärungszeit lange noch nicht eine lyrische Aufklärung. Man hat gelegentlich versucht, diese geschichtliche Phase als lyrisch etwas aufzuwerten. Gerhard Kaiser etwa hat die Anachrontik mit ihren Standardmotiven von Wein und Liebesgenuss als Zeichen der Diesseitsbejahung zur Aufklärung gezählt. Nichts gegen beide Genussarten. Doch ist mehr als zweierlei leichter Rausch erfordert, wenn das Diesseits selbstständig existenziell gültig sein soll, und zwar entgegen der im 18. Jahrhundert noch immer starken religiösen Orthodoxie, die das geistige Leben noch fest im Griff hatte und Transzendenz predigte. Auch ist einfache Diesseitsbejahung nicht die ganze Aufklärung. Als tief aufgeklärt kann auf jeden Fall die Anachrontik mit ihren sowieso eher unreellen Liebesszenen kaum zählen. Auch bei der in diese Zeit gern bemühten Form der lehrhaften Fabel wird die poetische Temperatur nicht erhöht. Aber was heißt denn wiederum tief aufgeklärt? Und was würde für echt lyrisch aufgeklärt gelten? Der Begriff Diesseitsbejahung selbst müsste auseinandergefaltet, genauer bestimmt und bereichert werden. Dazu würde beim Dichter vor allem ein freier, offener Blick auf die Wirklichkeit gehören, nicht dogmatisch allwissend sein wollend, aber auf der Höhe des Zeitbewusstseins, dabei persönlich gefärbt und durch einen charakteristischen Blickwinkel geprägt, um den ganzen Menschen, der da ein Gedicht lesen soll, voll zu überzeugen, müssten Geist und Sinne in dem Maß angesprochen werden, in dem sie an ihrem Ausgangspunkt beim Autor nämlich vereint gewirkt haben. Das alles aber nicht als reiflich überlegtes Resultat, sondern als ein im Feuerblick des Moments entstehendes. Das ist ein Wort des jungen Goethe, im Feuerblick des Moments, gleichsam erhaschtes. Denn Lyrik ist nach einem Wort des englischen Schriftstellers David Henry Lawrence wesentlich die Ausdehnung eines Ausrufs. Solche Lyrik, falls es sie gäbe, würde die Leserschaft in eine Lebenslage versetzen, wie sie von einem konkret vorstellbaren Menschen anschaulich, greifbar vorgelebt und jetzt überzeugend geschildert wurde. Muss nicht auch an ein Gedicht geglaubt werden, hat der große Lyrikkommentator Max Kommerell rhetorisch gefragt. Mit all dem könnte Aufklärung tatsächlich in lyrische Form umgegossen wirksam werden. Kurz, Denken müsste mit Gefühl eng verflochten sein. Die Kluft, die beide Impulse trennt, ist sowieso so breit nicht, wie man sie sich gewöhnlich vorstellt. Wie nah am lyrischen Gefühl Denken tatsächlich liegen kann, sieht man gelegentlich bei dem gern für ganz und gar unlyrisch gehaltenen Denker Kant. So heißt es in der sonst überwiegend abstrakt formulierten Kritik der reinen Vernunft, Zitat Kant, die gegenwärtige Welt eröffnet uns einen so unermesslichen Schauplatz von Mannigfaltigkeit, Ordnung, Zweckmäßigkeit und Schönheit. Man mag diese nun in der Unendlichkeit des Raumes oder in der unbegrenzten Teilung desselben verfolgen, dass sich unser Urteil vom Ganzen in ein sprachloses, aber desto beredteres Erstaunen auflösen muss. Kants Frustration darüber, seine Begeisterung nicht genügend aussprechen zu können, wird durch das Paradoxon einer beredten Sprachlosigkeit bereits doch halbwegs aufgehoben. Man hat nicht weit zu suchen nach einer ähnlichen Reaktion, die voll in der Lyrik liegt und beim selben Schlüsselbegriff landet. Als der alte Goethe die Summe seiner lebenslangen Forschungen ziehen, im Gedicht Parabase und die Frage klären will, wie Natur im Schaffen lebt, findet er mehrere ingeniöse Einfälle.
Und es ist das ewig Eine, das sich vielfach offenbart. Klein das Große, groß das Kleine, alles nach der eigenen Art. Immer wechselnd, fest sich haltend, nah und fern und nah. So gestaltend, umgestaltend.
Sie treffen es aber alle nicht, so bricht er anscheinend mit seinem Latein am Ende die Versuche und den Satz gleichsam mit einem Achselzucken resignierend ab.
Zum Erstaunen bin ich da.
Derselbe Begriff, dasselbe Gefühl wie bei Kant. Erstaunen, das hat Aristoteles auch schon gesagt, das Staunen ist der Anfang der Philosophie. Auch hier bleibt angesichts der Erscheinungswelt wiederum nur Sprachlosigkeit übrig, was bei dem Dichter Goethe noch beredter wirkt als beim Philosophen Kant. Das Erstaunen wird obendrein geradezu zum Sinn seines Lebens erklärt. Zum Erstaunen bin ich da. Wir sind in der Suche nach lyrischer Aufklärung bei einem Aufklärer und einem Lyriker angelangt, oder vielmehr bei zwei Aufklärern, denn dass Goethe ebenfalls im Wesentlichen Aufklärer war, ist ein zu wenig betonter Aspekt seines Wirkens. Dass diese beiden großen Geister angesichts der Natur es an einer endgültigen Antwort haben fehlen lassen, entkräftet den landläufigen Vorwurf, die Aufklärung wolle alles dogmatisch, klipp und klar wissen. Dazu ist die Erscheinungswelt zu überwältigend, die Emotion zu stark, um in fertigen Formeln erfasst zu werden. Auf jeden Fall ist Goethe der von mir gesuchte Exponent einer lyrischen Aufklärung. Keine Überraschung eigentlich, vor allem für die Goethe-Gesellschaft Freiburgs. Und wenn schon, erfrischend ist es, mal vom Bedarf auszugehen, also von der Frage, wie ist eine aufklärische Lyrik vorstellbar und wer würde sie exemplifizieren, um erst dann bei Goethe zu landen. Was Aufklärung betrifft, so war Goethe von Kindesbeinen an zusehends durch sein Naturell, also spontan und instinktiv, aufgeklärt und zwar in ziemlich genauer Vorauserfüllung des von Kant im berühmten Aufklärungsessay aufgestellten Programms. Dieses ist entgegen dem Vorurteil, die Aufklärung sei eine Greisenphilosophie, wesentlich jugendlichen Geistes. Es ist ein Text für Anfänger im Leben, denn es stellt die Urszene dar, in der der neu hinzugekommene, erst erwachsene junge Mensch aufgefordert wird, Zitat, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das heißt, den Vormündern zum Trotz, die die Welt, wie es ironisch heißt, gütigst eingerichtet haben und sie beherrschen wollen, die Rechte und Pflichten der Mündigkeit mutig wahrzunehmen. Das ist der berühmte Wahlspruch der Aufklärung, sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Aber wo andere sich in dieser existenziellen Ausgangslage mit Mühe erst freikämpfen mussten, ging es Goethe anscheinend schon von allem Anfang an durch eingeborene Kraft der Persönlichkeit leicht von der Hand. In Dichtung und Wahrheit wird über die Ansätze des Knaben zu einer eigenen Naturreligion und über die Abwesenheit des obligaten christlichen Schuldbewusstseins bei ihm berichtet. Umgekehrt habe vielmehr Gott wegen ausgebliebener Hilfeleistungen in Goethes Schuld gestanden. Dem Selbstbiografen muss man es nicht aufs späte Wort glauben, denn es gibt auch das frühe eben lyrische Wort dazu. Die Haltung von Trotz und Selbstständigkeit gegenüber der Gottheit ist im Prometheus-Gedicht kräftig ausgedrückt.
Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe dem Knaben gleich, der Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhen, musst mir meine Erde doch lassen stehen. Und meine Hütte, die du nicht gebaut, und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter, ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste, wo aus noch ein, kehrte ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanen Übermut? Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest jung und gut betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren, wofür hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren, und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich, und dein nicht zu achten, wie ich.
Was dann die andere Seite, die individualistische Naturreligion betrifft, so ist sie im Gedicht Ganymed verkörpert.
Wie im Morgenglanze du rings mich anglühst, Frühling, Geliebter, mit tausendfacher Liebeswonne sich an mein Herz drängt, deiner ewigen Wärme heilig Gefühl, unendliche Schöne. dass ich dich fassen möchte in diesen Arm. Ach, an deinem Busen lieg ich, schmachte, und deine Blumen, dein Gras drängen sich an mein Herz. Du kühlst den brennenden Durst meines Busens, lieblicher Morgenwind. Ruft drein die Nachtigall, liebend nach mir aus dem Nebeltal. Ich komm, ich komme. Wohin? Ach, wohin? Hinauf, hinauf strebt's. Es schweben die Wolken abwärts. Die Wolken neigen sich der sehnenden Liebe. Mir, mir, in eurem Schoße aufwärts. Umfangend, umfangen. Aufwärts an deinen Busen, allliebender Vater.
Diese beiden Gedichte erkunden in voller Freiheit ein neues Weltgefühl, und zwar zu einer Zeit und in einer Gesellschaft, wo alte Lehren und Dogmen ihre Macht noch lange nicht eingebüßt hatten. Der Kampf war jedoch schon im Gang. Es war laut Kant, Zitat, das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen müsse, einschließlich der sich dagegen sträubenden Religion und Gesetzgebung. Zitat weiter, Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung, durch ihre Majestät, wollen sich gemeiniglich der Kritik entziehen. Aber alsdenn erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können. Es sei also 1784 noch kein aufgeklärtes Zeitalter, aber schon ein Zeitalter, wo man Aufklärung anstrebt. Ein Zeitalter der Aufklärung, also im prozessualen Sinn des Wortes. Die beiden Gedichte, die wir soeben so schön gelesen gehört haben, sind Denkvorstöße ganz im Geist des von Kant geforderten Selbstdenkens, aber auf höchstem lyrischen Niveau realisiert. Das ist Aufklärung tatsächlich Lyrik geworden. Ganz im Sinne der Aufklärung ist in dem Gedichtpaar die Dialektik von kritischer Hinterfragung und energischer Behauptung, die jeweils von den beiden mythischen Figuren vertreten werden. Denn die Aufklärung setzt auf offene Debatte, nicht auf eigenes Dogma. Entsprechend bleibt es hier nicht bei der Negativität der Kritik am Glauben, wie sie Prometheus übt. Denn über sie hinaus liegt bei Ganymed die starke neue Affirmation eines ekstatischen Naturglaubens vor. Glaube darf und muss sein, nur ein anderer. In eine ähnliche Reihenfolge von Leugnung und Setzung findet sich in einem frühen Brief Goethes an den christlichen Freund Lavater, wo Jungferngeburt und Auferstehung verworfen werden, jedoch aus dem tief gefühlten positiven Grund, dass sie, Zitat, eine Lästerung gegen den großen Gott und seine Offenbarung in der Natur bedeuten. Lästerung wie Offenbarung sind religiöse Begriffe, die in dieser Briefpassage polemisch umfunktioniert, entlehnt werden. Glaube trifft auf Glaube. Oder vielmehr wird schon der Begriff des bloßen Glaubens als für Goethes eigene Einstellung nicht hinreichend abgelehnt, und zwar zugunsten des Schauens, einer anschauenden Erkenntnis, frei nach Spinozas Begriff eine Scientia intuitiva. Der Philosoph, heißt es in Goethes Brief, mache ihm den Mut, mich mein ganzes Leben der Betrachtung der Dinge zu widmen. Auf derselben Ebene der konkreten Wahrnehmung liegt Goethes Aussage wiederum an Lavater, er sei ein sehr irdischer Mensch aus der Wahrheit der fünf Sinne. Diese genügten ja auch voll auf, sodass es, Zitat weiter, die beste Freude das Wohnen in sich selbst sei. Ein solches Sinnlichsein ist seine geistige Grundlage. Es ist ihm nicht nur in seiner Haut wohl, sondern in der Welt schlechthin. Er ist nicht bloß im sozialen Sinn Weltbürger, sondern im konkreteren Sinn Erdenbürger. Und das bedeutet auch Dichterisches. Denn mit der kreativ engagierten Sinnlichkeit ist eine der Forderungen erfüllt, die vorhin an den aufgeklärten Lyriker gestellt worden. Kein Wunder, dass die frappanteste Schöpfung dieses irdischen Dichters in seiner Jugend der von Faust heraufbeschworene, überwältigend mächtige Erdgeist ist. Du Geist der Erde bist mir näher, sagt Faust. Das will der Erdgeist zwar nicht wahrhaben, du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir, lautet seine Antwort. Goethe aber konnte dieses Nahsein durchaus von sich selber behaupten. So voll irdisch ausgestattet kann Goethe in seinen Gedichten die erwünschten glaubhaften Lebenslagen evozieren, die uns anschaulich dynamisch im Gedicht vorgelebt werden sollen. Schon seine Gedichteingänge leisten das mühelos, indem sie uns sofort in eine konkret nachvollziehbare, anschauliche, greifbare Situation versetzen. Paar Anfänge, Sie kennen die Gedichte natürlich alle. Wie herrlich leuchtet mir die Natur. Spute dich, Kronos, fort den rasselnden Trott. Vetter, grüne du Laub, das Rebengeländer, hier mein Fenster herauf. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Froh empfind ich mich nun auf klassischem Boden begeistert. Hielte diesen frühen Segen, ach, nur eine Stunde fest. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen? Willst du mich sogleich verlassen? Und was des Vertrauten mit der Tür ins Haus Fallens mehr ist. Es ist auch nicht so, als beobachte und beschreibe der Sprechende seine Wirklichkeiten aus der Ferne. Er ist immer mit allen seinen Sinnen mittendrin in Landschaft und Lage. War Goethe doch ein Wanderer, mit diesem Beinamen unter den Freunden bekannt, zu einer Zeit, als Wandern noch kein Sport und allenfalls die Fortbewegungsweise unbemittelter Menschen war, wie etwa Karl Philipp Moritz, der zu Fuß durch die englische Landschaft stapfen musste, bis er Oxford erreichte. In Goethes Gedichten Der Wanderer, Wanderers Sturmlied und den beiden Wanderers Nachtliedern spricht aber kein verarmter Reisender, sondern einer, der die Welt eben als seine Heimat bewandert, auskundschaftet und dadurch bereichert wird. Sein Mittendrinsein in der Szene wird in anderen Gedichten durch ein sehr kleines Motiv unaufdringlich markiert. Wie im Morgenrot, du rings mich anglühst, Frühling, Geliebter. Weit hoch herrlich, der Blick rings ins Leben hinein. Und herrlich rings ist die Natur, die mich am Busen hält. Der Sprecher ist eben immer Mittelpunkt der ihn umgebenden, ihn umarmenden Natur. Die Welt, durch die er wandert und die er verschiedentlich freie Welt, offene Welt, volle Welt nennt, lässt sich mit ihm ein. Es ist ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit, als wollte die Welt geradezu von diesem Menschen erkannt werden. Sein Sehen ist ein beiden Seiten gemeinsamer Genuss. Dieses Verhältnis der Gegenseitigkeit wird in einem späten Rückblick erinnert. Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken und Welt und ich, wir schwelgten im Entzücken. In der italienischen Zeit ist dann immer wieder davon die Rede, wie ihm die Dinge der Umwelt, natürliche, geschichtliche oder architektonische, geradezu entgegenkommen. Das wiederholte Präfix entgegen wird zu einem weiteren ausdruckkräftigen Leitmotiv. Dies alles gelangt bereits über das ursprüngliche Ziel und den ausdrücklichen Ehrgeiz der Aufklärung hinaus. Ihr lag es erst einmal an der Befreiung des Menschen von alten Zwängen, religiösen oder gesellschaftlichen. Wenn man Kants Aufklärung auf den Punkt bringen will, so ging es ihm, mit Georg Simmel zu sprechen, um einen Individualismus der Freiheit, um ein Befreitsein von. Mit Goethes Lyrik ist, wieder Zitat Simmel, ein Individualismus der Einzigkeit erreicht, nicht nur ein Sapere aude, das Wagnis zu denken, sondern ein Esse aude, das Wagnis, Mann selber zu sein. Das heißt, in vollen Zügen der zu sein, der du bist. Wem sonst ist aber damit und mit dem Lesen von den lyrischen Zeugnissen dieses Einzelmenschen gedient? Was ist damit für die Aufklärung anderer Menschen gewonnen? Bleiben nicht lyrische Eingebungen gerade in ihrer persönlichen Intensität auf den Einzelnen beschränkt, der sie so erlebt und formuliert hat? Kann Lyrik für die zuschauende Leserschaft mehr als das Spektakel eines fremden, empfindenden Menschen bieten? Ist sie nicht insofern bloß ein kultureller Luxus? Andere Gattungen, Drama oder Roman, würden eher ein Forum darstellen, in dem allgemeine Belange gehandelt werden, in dem etwa ein Egmont an der religiös-politischen Intoleranz Spaniens zugrunde geht oder wo eine Iphigenie sich mühsam von den Bestimmungen der Männerwelt befreit, die sie sukzessiv opfern, Agamemnon erpressen, Thoas und bevormunden, Orest Pylades wollen. Oder wo ein Tasso frei sein will im Denken und im Dichten, aber darunter leidet, dass der dienstältere Höfling Antonio sich zum Vormund bestellt, dass er mich zum Kind erniedrigt. Genau Kants Begriffe, Mündigkeit gegen Vormünder, Jung gegen Alt, dreimal Aufklärung dramatisiert. Was kann dagegen Lyrik leisten? Nun, sie kann auf dem Weg über das sich äußernde Subjekt Solidarität stiften, und zwar in Bezug auf konstanten menschlichen Erlebens und Empfindens. Paradoxerweise ist das, was die Menschen auf den ersten Blick trennt, das persönliche Erlebnis, die spezifische Gelegenheit, auch das Moment, das sie verbindet. Insofern menschliche Erfahrung bei aller Vielfalt im Detail sich kategorial wesentlich gleich bleibt. Alle gleichen wir uns, denn wir sind eines Geschlechtes. Allen gleichen wir nicht, sagt einem jeden das Herz. Der zweite Vers dieses goethischen Epigramms betont das hartnäckige Anderssein-Wollen des Einzelnen. Der erste aber enthält Sinn und Ertrag der neuen Lyrik, die im späten 18. Jahrhundert begonnen hat, das Gemeinsame an der menschlichen Existenz als etwas unmittelbar Einfühlbares zu kommunizieren, den Solipsismus abzubauen. Goethe hatte von früh an ein starkes Gefühl für menschliche Gemeinsamkeit und Kommunizierbarkeit, ganz nachdrücklich im Rückbezug auf seine großen Vorgänger in Literatur und Philosophie, Homer, Shakespeare, Spinoza, aber auch auf eine breite konzipierte Menschheit. In einem frühen Brief feiert er auch die Spuren unendlich vieler obskurer Menschen. Nur so, schätz, lieb, bet ich die Zeugnisse an, die mir darlegen, wie Tausende oder einer vor mir eben das gefühlt haben, das mich kräftiget und stärket. Und so ist das Wort der Menschen mir Wort Gottes. Es mögen's Pfaffen oder Huren gesammelt und zum Kanon gerollt oder als Fragmente hingestreut haben. Und mit inniger Seele fall ich dem Bruder um den Hals. Moses, Prophet, Evangelist, Apostel, Spinoza oder Machiavell. Darf aber zu jedem sagen, lieber Freund, geht's dir doch wie mir. Wohlgemerkt, es bedarf nur eines einzigen anderen Menschen, um Gemeinsamkeit zu schaffen. Tausende oder einer. Der Wille, diese zwischenmenschliche Solidarität fortzusetzen, bleibt bei Goethe konstant. Noch 1831 heißt es, Zitat, dass es tüchtige Menschen gegeben hat und geben wird und solchen muss man ein schriftliches Wort gönnen, aussprechen und auf dem Papier hinterlassen. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen, zu der wir uns bekennen. Noch einmal wird ein religiöser Begriff als Metapher für die säkulare Sache, die humane Sache entlehnt. Die kumulative Teilnahme an der Gesamterfahrung der Menschheit, die Goethe da feiert, hat auch Kant für den philosophischen Bereich ins Auge gefasst. Bei ihm ist von der allgemeinen Menschenvernunft die Rede, worin ein jeder seine Stimme hat. Davon müsse alle Besserung, deren unser Zustand fähig ist, herkommen. Auch dies wird mit einem religiösen Begriff als etwas überaus Ernstes gekennzeichnet, denn dieses Beteiligungsrecht nennt Kant heilig. Bei beiden Autoren soll weder die Individualität ihres Denkens noch ihres Empfindens die Menschen voneinander abschotten. Kommunikation ist für sie ein höchstes Gut. Dabei soll sich schon gar keine Elite bilden, deren Ansichten als Fixpositionen unhinterfragbar wären. Im Gegenteil, man müsse frei sein, Gesichtspunkte zu melden und bereit sein, im Gegenzug Einwände zu berücksichtigen. Auch ein Kant will gelehrig bleiben. Zitat: Wo ich etwas antreffe, was mich belehrt, eigne ich es mir zu. Das Urteil desjenigen, der meine Gründe widerlegt, ist mein Urteil. Schönes Prinzip, schwer durchzuhalten. Auch behauptet dieser strengste der Denker überraschenderweise, dass niemand je völlig im Irrtum sei. Man müsse grundsätzlich mit allen möglichen Positionen debattieren wollen. Mit dieser Bereitschaft, sich fremde Meinungen anzuhören, eventuell sogar vom Gegenüber überzeugen zu lassen, nähert man sich einem weiteren grundlegenden Prinzip der Aufklärung, der Toleranz, nämlich die in jedem intellektuellen und vor allem jedem praktischen gesellschaftlichen Kontext endlich Frieden stiften soll. Toleranz war noch im 18. Jahrhundert alles andere als sichergestellt. Sie war sowieso, wie Goethe den Gedanken zu vertiefen weiß, lediglich ein Anfang, selbst für Menschen, die dem Prinzip beigepflichtet hätten. Denn Toleranz, so eine von Goethes späten Maximen, Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Das heißt, schon sich das Bestimmungsrecht anmaßen zu wollen, was und inwieweit überhaupt geduldet werden soll, sei eben ein Affront. Erst Anerkennung sei die wahre Liberalität. Konnte auch noch dieses hohe Prinzip der Toleranz lyrisch umgesetzt werden, anstatt dass es immer nur in beredten Aufrufen wie bei John Locke oder Voltaire eingefordert wird? Konnte man vielleicht eine Ode an die Toleranz schreiben, wie ein wenig bekannter Schriftsteller einen Hymnus auf die Publizität geschrieben hatte, die ebenfalls ein wichtiges aufklärerisches Prinzip war? Bei allem hochgesinnten Engagement für die gute Sache war das Toleranzprinzip denn doch kaum lyrisch zu formulieren. Wie aber, wenn man Toleranz einfach lyrisch praktizierte? Indem man sich in eine fremde Welt versetzte, sich mit ihr identifizierte und sogar aus ihr heraus zu dichten unternahm. Das erforderte allerdings ein intensives Studium der betreffenden Kultur, wie Goethe das ganze 4-5 Jahre getrieben hat, um sich in der persischen Welt zu Hause fühlen zu können. Er hat tatsächlich, wie fast niemand sonst in seiner Zeit, ein umfassendes Wissen über den Islam und die vorislamische Kultur Persiens, über Sekten, einzelne Dichter und Mystiker, über gesellschaftliche Sitte und Tradition angehäuft, sodass er in der Lage war, schöpferisch damit umzugehen. Daraus sind die 350 Gedichte hervorgegangen, die die 12 Bücher des westöstlichen Divans ausmachen, nebst reichlichen Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des großen Zyklus. Die lyrische Ebene erreichte der Dichter erst nach dieser inhaltlichen Auseinandersetzung mit fremder Religion und Sitte, die im Grunde liebend tolerant klingt, allerdings manchmal auch polemisch geraten kann. Zum Beispiel, dass die Araber Bücher schlechthin als überflüssig und suspekt angegriffen haben. Zitat: Sie zerstörten alle Denkmale der Literatur. Und dass der Prophet Mohammed der früher farbigen Kultur, Zitat, eine düstere Religionshülle überwarf. Und dass der strenge Fokus des Propheten auf den Glauben den Blick auf die Welt einengte, wenn nicht ausblendete, das alles musste der Dichter Goethe beanstanden. Denn ihm lag daran, wie dem Bruder im Geist, dem persischen Dichter Hafiz, die Vielfalt der Welt inklusive Wein, Weib und Gesang zu feiern. Er konnte sich auch nicht ohne weiteres mit einem Buch anfreunden, das wie der Koran angeblich keinen Zweifel enthielte und dessen Zitat grenzenlose Tautologien und Wiederholungen zur Folge hätten, dass es, Zitat, uns, so oft wir auch daran gehen, immer von Neuem anwidert. Soweit seine Kritik von der Leber weg, doch es geht weiter. Dann aber anzieht, in Erstaunen setzt und am Ende Verehrung abnötigt. Also teils Ablehnung, teils Anerkennung, ein gemischtes Urteil, aber gar kein Vorurteil, wie das fremden Kulturen gegenüber gewöhnlich vorherrscht. Toleranz muss nämlich Kritik nicht ausschließen, zumal wenn einer durch gewissenhaftes Studium und Einfühlung das Recht zu urteilen verdient hat. Man könnte für Goethes Einstellung zum Islam den Begriff einer harten Toleranz prägen. Bestimmte Gedichte des Divans predigen Toleranz, indem sie alle dogmatischen und nationalistischen Bigotterie entgegen eine mögliche gemeinsame Menschlichkeit ins Auge fassen. Und wo sich die Völker trennen, gegenseitig im Verachten, keins von beiden wird bekennen, dass sie nach demselben trachten. Oder närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist, wenn Islam Gott ergeben heißt, in Islam leben und sterben wir alle. Diese harte Toleranz des Divan-Dichters gegenüber einer fremden Kultur weist ihn als einen Weltbürger aus, wie die Aufklärung sie sich nur so wünschte. Das Wort Weltbürger, das habe ich bereits berührt, kann auch noch mehr besagen, einen breiteren weltanschaulichen Rahmen erstellen im Sinn einer Wendung zur Welt in größtem Maßstab Weltbürger als Erdenbürger. Aus dem anfangs naiven, begeistert objektiven lyrischen Blick auf die Natur und aus dem instinktiven Sinn für deren Ordnung, wie sie etwa schon in frühen Gedichten wie Maifest oder über allen Gipfeln schon mikrologisch latent sind, wird beim späten Goethe eine alle Bereiche umfassende Gesamtschau. Als naturwissenschaftlicher Beobachter und Experimentator bleibt er den frühen lyrischen Impulsen treu, setzt sie eigentlich nur in ungebrochener Kontinuität fort, verflicht beide Sehweisen miteinander. Mit diesem lyrisch-naturwissenschaftlichen Blick geht es aber immer höher hinaus. In den späten Naturgedichten, wie im bereits zitierten Parabase, zum Erstaunen bin ich da, werden immer wieder Formeln ausprobiert, die den in Erstaunen setzenden Mechanismen des Universums gerecht werden sollen. Der in dieser Gedichtgruppe benutzte Wortschatz enthält eine Kombination von abstrakt und konkret, aus der sozusagen ein Destillat des Wirklichen zustande kommt. Die Schlüsselworte dieser späten Lyrik sind dynamische Verben: fließen, strömen, sich regen, sich verwandeln, gestalten, umgestalten, schaffen, umschaffen, lauter physikalische Vorgänge, um ein ewiges, lebendiges Tun denkbar anschaulich vor die Sinne des Lesers zu bringen. Da wird erstrebt und erfüllt, was Fausts Ehrgeiz gewesen war, nämlich zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Der Weltbürger und Erdenbürger ist weiter zum Weltallbürger avanciert. Diese Sicht teilt wiederum Kant. Wir dürfen ihn als aufklärerische Kontrollgruppe nicht außer Acht lassen. Kant, der am Schluss der Kritik der praktischen Vernunft seine Bewunderung und Ehrfurcht vor dem bestirnten Himmel über ihm und dem moralischen Gesetz in ihm äußert. Beides sei nachdrücklich nicht in Dunkelheiten verhüllt oder im Überschwänglichen außer meinem Gesichtskreise zu vermuten, sondern ganz klar von dem Platz aus zu erkennen, den ich in der Sinnenwelt einnehme. Er weiß sich verknüpft ins unabsehlich Große mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, über dem noch in grenzenlose Zeiten ihre periodischen Bewegungen, deren Anfang und Fortdauer, verknüpft aber weiß er sich auch als Persönlichkeit und Intelligenz in eine ebenso unendliche moralische Ordnung. Auch hier der souveräne Blick ins Weltall, bei dem Gefühl und Sprache des Philosophen ans lyrische Grenzen. Die Ähnlichkeit mag Zufall sein. Bestimmt nicht zufällig aber sind die Fäden, die von Goethes spätem Gedicht Vermächtnis zu Kant hinüberlaufen. Wir wollen das ganze schöne, längere Gedicht in ganze Höhen.
Kein Wesen kann zu nichts zerfallen. Das Ewige regt sich fort in allen, am Sein erhalte dich beglückt. Das Sein ist ewig, denn Gesetze bewahren die lebendigen Schätze, aus welchen sich das All geschmückt. Das Wahre war schon längst gefunden, hat edle Geisterschaft verbunden, das alte Wahre fass es an. Verdank es, Erdensohn, dem Weisen, der ihr die Sonne zu umkreisen, und dem Geschwister wies die Bahn. Sofort nun wende dich nach innen, Das Zentrum findest du da drinnen, woran kein Edler zweifeln mag. Wirst keine Regel da vermissen. Denn das selbstständige Gewissen ist Sonne deinem Sittentag. Den Sinnen hast du dann zu trauen, kein Falsches lassen sie dich schauen, wenn dein Verstand dich wach erhält. Mit frischem Blick bemerke freudig und wandle sicher wie geschmeidig durch Auen reich begabter Welt. Genieße mäßig Füll und Segen, Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Dann ist Vergangenheit beständig, das Künftige voraus lebendig, der Augenblick ist Ewigkeit. Und war es endlich dir gelungen, und bist du vom Gefühl durchdrungen, was fruchtbar ist, allein ist wahr. Du prüfst das allgemeine Walten, es wird nach seiner Weise schalten, geselle dich zur kleinsten Schar. Und wie von alters her im Stillen ein Liebewerk nach eigenem Willen der Philosoph, der Dichter schuf, so wirst du schönste Gunst erzielen. Denn edlen Seelen vorzufühlen ist wünschenswertester Beruf.
Das Gedicht enthält eine Rundumschau mit Maximen zur Wahrnehmung und Lebensführung, wie sie der Dichter selber implizit zu üben gelernt haben will. Das geordnete Universum umfasst bei Goethe wie bei Kant noch das Moralische. Die postkopernikanische heliozentrische Astronomie liefert die Metapher für die ethische Autonomie, die Kant gelehrt hat. Denn das selbstständige Gewissen ist Sonne deinem Sittentag. Auch die Erkenntnislehre Kants ist eindeutig präsent. In dem die Strophe lautet, den Sinnen hast du dann zu trauen, kein Falsches lassen sie dich schauen, wenn dein Verstand sich wach erhält. Genauso lautet Kants einfaches, spätes Fazit. Nach der langen, schwierigen Argumentation der Kritik der reinen Vernunft fast nur gesunder Menschenverstand. Die Sinne betrügen nicht weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen. Es ist nämlich der Verstand, der urteilt, indem er den Input der Sinne erst interpretieren muss. Die Sinne bieten sich nur dem Verstande an. Zum Beispiel gerade zwischen dem heliozentrischen und geozentrischen System ist für den Beobachter, also visuell, kein Unterschied. Ob die Sonne um die Erde kreist oder die Erde sich dreht, es sieht genauso aus. Die Beobachtungen müssen noch gedeutet werden. Sind wir mit diesem Gedicht vielleicht aus der Lyrik herausgefallen und wieder bei der Didaxe gelandet, wie sie sonst für die unlyrischen Gedichte des 18. Jahrhunderts typisch war? Nicht so ganz. Vermächtnis ist eher, ähnlich wie Parabase, ein persönlicher Rückblick, ein Bericht darüber, was der Dichter in einem langen Leben am eigenen Leib und Geist erfahren und daraus gelernt hat. Also nicht lehrerhaft, didaktisch nur, sondern lyrisch. Exemplarisch. Er predigt nicht, er erkundet und teilt mit. Ähnlich in Ton und Inhalt ist ein anderes Vermächtnis Goethes, der kleine Text aus dem Nachlass Noch ein Wort für junge Dichter. Dort spricht er sich den Status eines Lehrers gegenüber Lehrlingen in einer Kunst entschieden ab. Zitat: In solchem Sinne war ich Meister von niemand. Wenn ich aber aussprechen soll, was ich den Deutschen überhaupt, besonders den jungen Dichtern geworden bin, so darf ich mich wohl ihren Befreier nennen, denn sie sind an mir gewahr geworden, dass wie der Mensch von innen heraus leben, der Künstler von innen heraus wirken müsse, indem er gebärde er sich, wie er will, immer nur sein Individuum zutage fördern wird. Poetischer Gehalt aber ist Gehalt des eigenen Lebens. Auch hier exemplarisch, den angeredeten Nachwuchs nicht bevormundend, sondern zu eigenem Erleben und Denken auffordern. Dieses an die jungen Dichter gerichtete Wort ist leicht als ein Wort an junge Menschen schlechthin, den Deutschen überhaupt heißt es ja, zu verstehen, eine Kommunikation zwischen den Generationen. Das gehört durchaus zum Paradigma der Aufklärung, wie bei Kant in Was ist Aufklärung? Denn es gibt bei ihr ganz anders Wohltätige, bei der Aufklärung ganz anders Wohltätige, Vormünder als die in Kants Essay aufs Korn genommenen Konservativen, die die freie Entwicklung der Menschen als Konformität stören, blockieren wollen. Die aufgeklärten Vormünder wollen die Entwicklung zur Mündigkeit aktiv fördern. Am Schluss des Vermächtnisgedichts wird deren Rolle eben auf diesen Begriff gebracht, denn edlen Seelen vorzufühlen ist wünschenswerter Beruf. Das gilt sowohl für den Dichter als auch für den Philosophen. Die Grenze zwischen den Arten ihres Engagements hebt sich auf. Beide sind in der Sache der Aufklärung vereint.
Danke.
Das war's.